Herzlich willkommen heute zu einer Sonderausgabe unseres Global Goals Podcasts des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Bei uns heute zu Gast ist Maria Rauch-Kallert. Keine Unbekannte, sie war unglaublich lange in der österreichischen Bundespolitik tätig, bis sie sich dann selbstständig gemacht hat, aus der Politik ausgestiegen ist und heute sich für Empowerment von Frauen genauso bemüht wie damals und damals wahnsinnig viel weitergebracht hat. Herzlich willkommen, Maria.
Schönen guten Morgen.
Maria, du bist 2011 dann gänzlich aus der Politik ausgeschieden, hast in deiner Zeit ein wunderbares Abschiedsgeschenk hinterlassen. Viele, glaube ich, werfen es dir heute noch vor. Das war die Änderung der Bundeshymne, die Verankerung der Töchter in der Bundeshymne. Erzähl mal, was war da anders? Ist das eine lang durchdachte Geschichte gewesen? Hat dich das immer gestört? Und wie hast du das ganze Projekt dann umgesetzt?
Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Die Bundeshymne war eine längere Geschichte. Hat begonnen in meiner Zeit als Frauenministerin, da hat dann gegenüber meinen Bemühungen die Kronenzeitung kampanisiert und die FPÖ, die mitstimmen hätte müssen im Ministerrat, hat dann ihre ursprüngliche Zustimmung zurückgezogen und ich bin 2011 noch einmal nachgerückt in den Nationalrat, wollte zwar nicht mehr hinein, habe aber meinen Platz für eine Frau freigehalten, nämlich für Christine Marek, die wieder in den Nationalrat zurückkehren wollte und bin für 4 Tage ins Plenum und am allerletzten Tag war dann meine Abschiedsrede, die ich dann nicht mehr halten konnte. Allerdings ist es gelungen, den Antrag, den wir sehr klammheimlich, fraktionsübergreifend mit den Frauen der SPÖ und der Grünen vorbereitet hatten, eingebracht worden und wurde dann 6 Monate später auch beschlossen.
Wie war das möglich, dass da wirklich jeder dicht hält? Dass das so ein, also war da vielleicht mehr Frauensolidarität da in dieser Zeit?
Na, es war nicht mehr oder weniger. Ich hatte gute Kontakte zu Frauen in den anderen Fraktionen. Das war mir immer ganz wichtig. Ich habe dann überlegt, mit wem ich beginne und wie wir das Ganze möglichst geheim halten können, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht gelungen. Und es war dann wirklich so, dass ich allen immer wieder eingeschärft habe, bitte, bitte nicht darüber sprechen. Und es ist dann doch eine Stunde vor meiner Rede bekannt geworden und das hat dann dazu geführt, dass für meine Rede keine Zeit mehr blieb.
Ah, okay. Das hat, okay. Wie sehen denn das heute? Also das waren sicher, ich weiß, das hat damals für große Aufregung gesorgt, große Wogen. Viele haben dich gefeiert dafür, manche haben sich gedacht, lieber rituelle Hexenverbrennung oder so. Wie sehen das denn da die Kollegen von damals, wo du gesehen hast, da war ein großer Gegenwind da? Ist das immer noch ein Thema oder?
Also die Bundeshymne ist immer noch ein Thema offensichtlich, was mich unglaublich verwundert, weil die einzige Änderung, die wir durchgeführt haben, war, dass wir die Worte bist du gegen das Wort Töchter ersetzt haben. Das kann ja nicht so ein Drama sein, aber es hat wirklich die Wogen hochgehen lassen und ich glaube, dass die Kollegen von damals in der Zwischenzeit das verdaut haben und dass es aber immer noch in der Bevölkerung eine Gruppe von Menschen gibt, die damit ein Problem haben. Und das verwundert mich. Das hat auch gezeigt, wie wichtig es war, um das Thema sozusagen aufs Tapet zu bringen. Wir haben ja in diesem Antrag auch festgehalten, es gibt viel wichtigere Themen als dieses, weil die Gehaltsschere, die Gewalt gegen Frauen und vieles andere mehr sind Themen, die uns wirklich unter den Nägeln brennen. Aber auch das war wichtig. Vor allem habe ich erlebt als Präsidentin des Paralympischen Komitees, dass meine Siegerinnen sich schon geärgert haben, dass nur die Söhne besungen wurden, wenn sie oben am Stockerl standen und die Bundeshymne ertönt ist und viele andere Frauen haben auch so empfunden. Ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit schon lange eine Mehrheit für diese Änderung haben. Wir haben auch in der Zwischenzeit eine Generation von Kindern und Jugendlichen, für die das selbstverständlich ist, wenn man jetzt bedenkt, seit 2012, also die Kinder die jetzt 18 sind, haben es schon so in der Volksschule lernen müssen.
Ja, es ist ja auch ein viel höherer Schnitt an Frauen mittlerweile auch im Parlament. Also es sind ja sehr, sehr viele Frauen eingezogen.
Aber leider geht er wieder zurück.
Ja, auch das muss man sagen. Ich glaube, es gibt überhaupt Bewegungen in die eine und andere Richtung. Wenn du jetzt aber so zurückschaust auf deine Zeit als Frauenministerin, sind ja viele Themen doch jetzt immer noch da. Was ist für dich so jetzt das Pressierendste, wo du sagst, da müsste man was tun?
Das pressierendste Thema ist sicher die Gewalt gegenüber Frauen, die immer noch massiv ist und vor allem in der Familie ein Problem ist oder im Beziehungsgeflecht. Und das zweite oder gleich wichtige ist die Gehaltsschere, das heißt gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Und da ist wirklich noch sehr viel zu tun.
Du hast aber auch als Gesundheitsministerin ein ganz großes Projekt umgesetzt, wo viele deiner Vorgänger gescheitert sind, die Einführung der E-Card flächendeckend. Erzähl mal, wie ist das gelaufen? Wie bist du das dann angegangen, dass es glückt?
Auch das war sehr schwierig. Wolfgang Schüssel, damals Bundeskanzler und Chefverhandler, ich damals Generalsekretärin, hat mir so en passant während der Verhandlungen gesagt, das ist dein Ministerium, und hat mir einen Zettel hingeschoben mit Gesundheit und Frauen. Und ich habe dann dazu gesagt, mit oder ohne Krankenversicherung, hat er gesagt, ohne, die gibt der Ministerhaupt nicht her. Daraufhin habe ich gesagt, nehme ich es nicht. Daraufhin habe ich am nächsten Tag dann einen Zettel mit Krankenversicherung bekommen. Das war, glaube ich, sehr wichtig, weil ich dadurch Einfluss nehmen konnte. Und unmittelbar nach Amtsantritt, nach Angelobung und Amtsangelobung war an einem Freitagvormittag und am Montag, glaube ich, war schon der Herr Generaldirektor Kandelhofer bei mir, der mir erklärt hat, dass das laufende Projekt der E-Card gerade wieder gescheitert ist und dass sie eine neue Ausschreibung brauchen. Da haben wir gedacht, sehr gut. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass Wolfgang Schüssel, wie er mir diesen Zettel rübergeschoben hat, gesagt hat, und in dieser Periode will ich diese E-Card endlich haben. Das heißt, es war ein ausdrücklicher Wunsch, dass die fertig wird. Und ich habe dann das zur Kenntnis nehmen müssen. Das war März 2003. Und es hat dann ein Kündigungsverfahren gegeben. Es musste neu ausgeschrieben werden. Das ist dann im Juni, war die Kündigung durch. Auf jeden Fall war dann nach dem Sommer die Ausschreibung und die Projektvergabe war so Ende November, Anfang Dezember, mit dem Ziel, im darauffolgenden Dezember eine Musterordination einzurichten. Das heißt, das Projekt aufgesetzt zu haben und zu schauen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es war natürlich, wie immer, der Widerstand der Ärzteschaft sehr groß. Und es hat auch sonst einige Gegner gegeben. Es gab ein neues Konsortium, es war damals Siemens, A1 und IBM. Und ich kann mich gut erinnern, 5 Monate später, Anfang Mai, war eine Parlamentssitzung, in der ich im Parlament war, und der Generaldirektor Hochleitner von Siemens hat einen ganz dringenden Termin wollen. Den hat er um 11 bekommen. Habe ihn im Parlament getroffen und er hat mir erklärt, dass heute am Abend das Projekt wieder an die Wand gefahren wird vom Hauptverband, von der Sozialversicherung. Da habe ich gesagt, und warum und wieso? Habe die Argumentation nicht wirklich nachvollziehen können, habe aber gesagt, okay. Und hatte zum Glück einen Staatssekretär, das war der Reinhard Warneck, habe ihn gebeten, ins Parlament zu kommen und sich für mich auf die Regierungsbank zu setzen. Und bin in die Sozialversicherung gefahren, wo ich ja eine Mitarbeiterin, eine Beamtin war dort für das Gesundheitsministerium die Aufsichtsperson und habe mich neben diese Beamtin gesetzt. Bin in allen Vorbesprechungen dabei gewesen. Okay. Und so von 1 bis um 5, dann war um 5 eine kleine Vorbesprechung, nur mit der Führung, also dem Aufsichtsrat des des Hauptverbandes oder dem Beirat, in dem ja unter anderem der Generaldirektor Kandelhofer aus der eigenen Fraktion die Ministeranklage angedroht hat. Und vor der anderen Fraktion, und ich habe gesagt, und du glaubst jetzt, dass ich mich fürchte, auf jeden Fall der langen Rede kurzer Sinn, um 18 Uhr hat dann die entscheidende Sitzung begonnen. Ja. Es waren, glaube ich, sechs bis acht Leute vom Hauptverband und vom Konsortium jeweils. Und meine Beamtin und ich saßen am Kopfende und haben zugehört. Und es war eigentlich von 6 bis 8:30 relativ
harmlos.
Schon hart, aber zivilisiert. Und ich habe dann in der Zwischenzeit gewusst oder geglaubt zu wissen, und es hat dann auch gestimmt, wer schuld an diesem Problem ist. Und habe allerdings zu meiner Mitarbeiterin gesagt, ich muss jetzt dringend hinaus auf die Toilette, aber sie soll genau aufpassen und mir dann genau sagen, was los ist. Und kam nach 3 Minuten wieder. Sie hat mir gesagt, Frau Minister, Sie können sich nicht vorstellen, wie sie draußen waren, wie die übereinander hergefallen sind.
Wahnsinn.
Und waren dann wieder sehr gesittet. Um 9:45 war ich mir dann ganz sicher,
wo das Problem liegt,
habe gebeten, die Sitzung zu unterbrechen, habe die Leute der Sozialversicherung geholt und habe ihnen das Problem genannt und habe verlangt, dass sie, wie sie das Problem lösen sollen. Es wurde auch mit einer Face-Saving-Action von der anderen Seite vom Konsortium, die dann zugestimmt haben, sozusagen erfüllt. Und, das war ja beachtlich, in den 5 Monaten hatten die 4 Monate Rückstand geschafft. Es ist nicht weitergegangen. Das Ganze war ein Kommunikationsproblem, das an einer Person lag.
Und schlussendlich ist es dann in der
Nacht, schon die anderen Projekte offensichtlich mit an die Wand gefahren hatte.
Und am Ende dieses Abends ist dann...
Am Ende dieses Abends gab es 2 neue Projektleiter.
Okay.
Und die kommunikationsfähig waren. Und innerhalb der nächsten 7 Monate wurde der Rückstand von 4 Monaten aufgeholt.
Wahnsinn.
Also es war beachtlich. Die Musterordination ist am 15. Dezember wirklich in Betrieb gegangen. Es wurden dann einige Ordinationen, so ein Probebetrieb bis zum März.
Und dann konnte es ausgerollt werden.
Ab März, April wurden insgesamt 8,3 Millionen Karten ausgerollt.
Okay.
Und, bis November, bis alle Karten ausgegeben waren, gab es einen einzigen, aber es war gar kein Zwischenfall, weil es gibt 2 Server, wo das parallel und einer ist an einem Samstag von 9 bis 11 ausgefallen.
Und sonst hat das funktioniert. Also das hat deine Unnachgiebigkeit hat sich in dem Fall ausgezahlt.
Absolut,
Zeit gemacht. Also Widerstand zu leisten. Du hast das ja auch mal in einem anderen Bereich, in einem privaten Bereich gemacht, was deinen Namen betrifft. Erzähl uns diese Geschichte von deinem Nachnamen. Das fand ich auch ganz spannend, dass das namensrechtlich damals ein Thema war, den Doppelnamen.
Ich wollte meinen Doppelnamen behalten, weil ich war damals schon 2 Jahre Ministerin. Wir waren kurz vor einer Wahl. Mein Name war relativ gut bekannt. Der Name des Mannes, den ich geheiratet habe, war etwas kompliziert, vor allem in der Schreibweise, auch in der Aussprache. Und daher war klar, ich möchte meinen Namen behalten, wobei bei meinem Doppelnamen der erste Teil des Namens der meines ersten Mannes war und der zweite mein Mädchenname. Und das war ein bisschen kompliziert, die Namensänderung. Sie musste auch sehr schnell vonstatten gehen, weil mir der damalige Verfassungsgerichtshofspräsident Korinek gesagt hat, jedes Dokument, das ein Minister, eine Ministerin unterschreibt, ist ein Dokument und da kann man sozusagen sich nicht den Namen als Künstlernamen behalten.
Ja,
Und daher habe ich dann meinen Namen auf den Namen meines ersten Mannes ändern lassen müssen und in weiterer Folge dann wieder meinen Mädchennamen dazugeben. Man kann nicht auf einen Doppelnamen ändern. Und damals konnte man
jetzt
nicht.
Jetzt geht das alles.
Es wurde ja dann in weiterer Folge das Gesetz geändert. Und dazu mussten sowohl mein erster als auch mein zweiter Mann zustimmen.
Okay.
Also ich habe die Zustimmung beider Ehemänner gebraucht, dass das möglich war und habe dann wirklich einen Tag später im Ministerrat wieder richtig unterschreiben
können. Eine nette Geschichte. Du hattest aber immer auch Männer, die hinter dir gestanden sind, die dich auch empowert haben, wie auch Wolfgang Schüssel, der dir ja wirklich große Aufgaben in die Hände gelegt hat. Wo hast du es gelernt? Hast du es in deinem Elternhaus schon gelernt, so eine selbstbewusste, starke Frau zu werden?
Nein, ich glaube nicht, dass es das Elternhaus war, aber Tatsache ist, dass Wolfgang Schüssel unglaublich gut mit Frauen, also vor allem auch mit starken Frauen zusammenarbeiten konnte. Das können nicht viele Männer, das muss man schon sagen. Also das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und er hat auch viele starke Frauen in seine Regierung berufen. Also es war 2003 oder 2000 schon, das weiß ich, aber 2003 auf jeden Fall war die Regierung halbe halbe mit 6 Frauen in der Regierung, die alle ganz wichtige Ressorts hatten, also Innenressort, Außenressort. Es war wirklich beeint Justizressort, Sozialressort, Bildung und Gesundheit und Frauen. Das war beeindruckend. Ich glaube, das Selbstbewusstsein erarbeitet man sich im Laufe seines Lebens oder erarbeitet Frau sich im Laufe ihres Lebens durch Vorbilder und durch, ja, manchmal auch Krisen, durch die man durchgeht, durch Ärger, durch Wut und auch vor allem durch Ermunterung durch andere Frauen oder auch durch Männer.
Du hast ja als junge Abgeordnete eine sexuelle Belästigung erlebt und hast das damals auch, also du bist die Erste, wo ich mich jetzt erinnern kann, die das wirklich thematisiert hat. Was war da so der Hintergrund oder kannst du kurz mal so...
Also es war keine gravierende sexuelle Belästigung, aber es war ein eindeutiger Griff auf meinen Busen.
Naja, und also in der heutigen Zeit würde man schon sagen.
Ja, aber jetzt muss ich sagen, es war also keine Gefahrensituation. Und beim ersten Mal habe ich einfach gedacht, das war ein Versehen. Es kann ja passieren. Beim zweiten Mal war mir klar, dass es kein Versehen war. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich reagiere. Und beim dritten Mal habe ich dann laut, auch für die Umstehenden hörbar, gesagt, nimm die Hand von meinem Busen. War ein kurzer Schreckmoment und dann gab es eine Beschwerde über mich, das war ein doch relativ gut bekannter Mann, viel Rang höher als ich, also beide waren wir im Bundesrat, er war viel Rang höher als ich in der Fraktion. Und hat sich beim Alois Mock, der damals Parteichef war, über mich beschwert und hat gesagt, ich würde das behaupten. Und Alois Mock hat mich dann zitiert, auch gemeinsam mit ihm. Und ich habe gesagt, ja, weil er es auch tut. Und damit war die Sache erledigt. Mhm. Und mir ist es nie wieder passiert.
Hast du das Gefühl, dass sich da in dem Bereich was geändert hat, jetzt auch durch MeToo-Debatten und so weiter?
Absolut, da hat sich unglaublich viel geändert. Also den Frauen, die sich getraut haben, das anzuzetteln oder das aufzuzeigen, anzetteln ist das falsche Wort, aufzuzeigen, die ja auch sehr darunter zu leiden hatten, weil sie wurden ja anfangs wirklich gemobbt und man hat ihnen nicht geglaubt und. Aber das war schon eine unglaubliche Großtat. Ich finde, das hat so vielen Frauen Mut gemacht, dann damit hin, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen und daher finde ich, ist das ganz, ganz großartig gewesen, dass sie diesen Mut hatten. Mhm. Und wir sind, glaube ich, immer noch nicht ganz unten am Eisberg, sondern wir sehen immer noch die Spitze des Eisbergs. Da ist noch, glaube ich, eine Menge zu tun. Da sind Frauen noch zu ermutigen, dass sie wirklich Nein sagen, sobald es Nein sein soll.
Wir sind ja auch sehr verhaftet noch in Rollenbildern. Man muss dazu sagen, da gibt es jetzt gerade auch wieder ein bisschen eine Rückwärtsbewegung, sogar oftmals bei den jungen Frauen. Dir war es auch immer wichtig, dass Frauen auf eigenen Beinen stehen, dass die Frauen ihr eigenes Einkommen haben. Jetzt haben wir auch Debatten, Teilzeitdebatte ist gerade im Moment ganz, ganz viel Thema, auch in den Medien. Wie siehst denn du das, wenn Frauen heutzutage berufstätig sind oder dann mehr arbeiten gehen neben den Kindern, ist es immer noch so ein bisschen dieses Rabenmutter-Thema da? Wie erlebst du das?
Witzigerweise gibt es im Französischen das Wort Rabenmutter nicht. Und die Kinder sind sehr früh im Kindergarten. Also persönlich muss ich sagen, habe ich meine beiden Kinder die eine ist im April geboren, die andere im Mai, Ich war damals Lehrerin, also mit 4 und 5 Monaten in die Säuglingskrippe gegeben. Da hat mir auch nicht meine Familie, sondern meine Schwiegerfamilie angekündigt, dass sie drogensüchtig, psychisch krank und weiß Gott, was alles werden. Kann sagen, meine beiden Töchter sind in der Zwischenzeit 53 und 50, haben mir beide im Erwachsenenalter bestätigt, dass sie keinen psychischen Schaden davongetragen haben. Das gilt auch für meine Enkelkinder und meine Tochter war auch berufstätig. Sie hat allerdings das erste Jahr, wie sie jeweils beim Kind geblieben, hat aber dann wieder Vollzeit gearbeitet. Und ich glaube, dass wirtschaftliche Abhängigkeit, oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit der Weg zur Freiheit ist und wirtschaftliche Abhängigkeit sehr oft auch zu furchtbaren Familiensituationen führt, weil die Frauen keine Alternative haben, um wegzugehen und Angst haben, wegzugehen. Und daher, der Weg zur Freiheit geht nur über die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das heißt, allen Mädchen ins Stammbuch geschrieben, wählt einen Beruf, der euch schon Freude macht, aber von dem ihr auch leben könnt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und haltet euch, auch wenn ihr noch so verliebt seid, immer unabhängig. Liebe ist etwas Wunderschönes, kann manchmal auch ein Leben lang dauern. Das ist ein besonderes Geschenk, daran muss man auch arbeiten. Aber leider ist sie keine Lebensversicherung. Es kann dem Partner etwas passieren, es kann die Ehe in Brüche gehen, es kann sich der Partner für eine andere entscheiden. Und wenn man dann erst anfangen muss, für sein Alter vorzusorgen, dann kann das sehr oft in der Altersarmut enden. Daher einen Beruf erwählen, beginnen, möglichst durchgehend ausüben, mit kurzen Unterbrechungen. Da gibt es ja auch Unterstützung durch zum Beispiel das Karenzgeld und die Pensionsbeiträge, die eingezahlt werden. Aber man kann auch Pensionssplitting in der Zeit machen. Das rate ich allen Frauen, wenn sie länger in Karenz gehen als ein Jahr. Aber sie können es auch für dieses eine Jahr machen. Und daher, bitte, bitte bleibt wirtschaftlich unabhängig.
Du bist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen und hast dann auch selber die Jungunternehmerprüfung gemacht, bevor du, glaube ich, in den Beruf eingestiegen bist.
Nein.
Also das war parallel.
Nein, es war lange, nachdem ich eingestiegen bin. Ich war 16 Jahre, ich wollte immer Lehrer. Ich bin eine Wirtstochter und bin in einem Wirtshaus aufgewachsen. Das ist eine hervorragende Vorbereitung für die Politik. Da kann man mitreden, da ist man nicht menschenscheu, da lernt man zu allen Menschen freundlich zu sein und nett zu sein, grüßt alle, kenne ich alles aus meiner Kindheit. Und man lernt auch Multitasking, weil wenn man die Hausaufgaben in der Wirtsstube macht, da hört man zu und macht trotzdem die Hausaufgabe. Ich wollte dann als Einzige in der Familie kommen, aus einer eher traditionell schon länger Wirtsfamilie, wollte einfach weg aus diesem Milieu. Und bin Lehrerin geworden und war auch eine der ersten, die maturiert hat und dann studiert hat in meiner Familie und war 16 Jahre lang mit Begeisterung Lehrerin. Und Erhard Busseck hat mich dann eingeladen, das Soziale Hilfswerk, damals hat es Soziales Hilfswerk geheißen, jetzt heißt es Wiener Hilfswerk, zu übernehmen, das in einer schwierigen Situation war mit durch einen Schuldenberg und ich wollte das ursprünglich nicht. Erhard Busseck hat mich dann mit der richtigen Motivation rausgehört. Er hat gesagt, das ist doch für Sie eine Herausforderung und habe mir damals ein Karenzjahr genommen. Das war 1983 und bin nie wieder in den Schuldienst zurückgekehrt. War dann von 83 bis 92 Landesgeschäftsführerin des Wiener Hilfswerks, also damals Soziales Hilfswerk, und davon aber schon 4 Jahre im Bundesrat und 5 Jahre im Landtag und Gemeinderat. Und am Beginn dieser Tätigkeit, das war meine Voraussetzung, habe ich gesagt, meine Bedingung ist, ich habe das gegen meinen Lehrergehalt gemacht, weil ich ja, meine Pragmatisierung nicht aufgeben wollte. Und habe praktisch diese Geschäftsführung ehrenamtlich durchgeführt, aber mit der vollen Verantwortung eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin, und habe damals die Bedingung gemacht, dass mir die Wiener ÖVP die Unternehmerausbildung, es war damals in Niederösterreich die Jungunternehmerausbildung, bezahlt. Die hat mir auch sehr geholfen für den Rest meiner Tätigkeiten.
Bis heute, du bist jetzt schon 15 Jahre lang, über 15 Jahre lang selbstständig.
Ja, seit 2007. Nach meiner
politischen Tätigkeit. Du machst Consulting. Was sind so die Bereiche, in denen du da?
Also ich habe zwei Firmen. Die eine ist die MRK Consult. MRK steht für Maria Rauch-Kallert. Die MRK Consult, die macht strategische Beratung, strategische Kommunikation, Krisenmanagement, Krisenkommunikation. Das sind alles Dinge, die ich in meiner Zeit als Generalsekretärin ausgiebig üben konnte. Die andere ist eine GmbH und macht Beratung im Diversity Management und vor allem macht sie fast schon in der Zwischenzeit Event Management, vor allem für Frauen in Führungspositionen, also Mentoring-Programme speziell für Frauen, aber auch Frauennetzwerke aufbauen. Und ich sage immer, die Consult, ich habe zwei Mitarbeiterinnen in der GmbH und die Firmen sind in einer Bürogemeinschaft, und ich sage immer, die Consult muss das verdienen, was die Diversity Management ehrenamtlich ausgibt.
Kann. Du hast ja auch Club Alpha federführend mitgegründet. Die für dich heute Frauennetzwerke, ist das heute noch so notwendig, wie es war? Wo stehen wir da?
Absolut, es ist notwendig. Wir brauchen nach wie vor die Frauensolidarität, die es gibt, die sehr gerne von den Männern abgestritten wird. Aber unsolidarisches Verhalten gibt es auch unter Männern. Also daher durchaus notwendig. Frauennetzwerke sind ein guter Beginn, um mit dem Netzwerken strategisch anzufangen. Frauen sind ja an sich geborene Netzwerkerinnen. Mhm. In der Familie sind es die immer schauen, dass es allen gut geht, dass man alle kennt, dass man keinen Geburtstag vergisst. Das ist ja auch alles Netzwerken innerhalb der Familie. Aber außerhalb der Familie nehmen sich Frauen keine Zeit zum Netzwerken, weil sie ohnehin genug zu tun haben, wenn sie berufstätig sind, wenn sie Kinder haben, wenn sie einen Partner haben. Und da muss man Frauen sagen, es lohnt sich, strategisch Netz zu werken. Das muss man auch, kann man auch lernen. Und das kann man üben in Frauennetzwerken, aber man muss dann auch achten, oder Frau muss darauf achten, dass sie auch in gemischte Netzwerke sozusagen hineinkommt. Denn letztendlich ist Netzwerkarbeit ein Teil des Erfolges. Und Männer haben das sehr gut erkannt und machen das eigentlich schon so beim Bier nach dem Büro und so immer wieder.
Wenn du jetzt heute rückblickend schaust, jetzt mit 74 und immer noch unternehmerisch so aktiv bist, wenn du rückblickend schaust, bereust du es, dass du diese politische Aktivität so lange gemacht hast und nicht länger vielleicht unternehmerisch was getan hast? Sagst du, es war alles gut? Natürlich, das unkonventionelle Leben, das man auch führt, wo dann auch Familie und oft solche Dinge natürlich dann auch schwieriger zu handeln sind. Wie siehst du es im Nachhinein?
Also es war unglaublich spannend und man zahlt einen hohen Preis. Das müssen alle wissen, die sich in so eine Laufbahn begeben, weil man verliert Freundinnen und Freunde, manchmal nur aus Zeitgründen, manchmal allerdings auch aus politischen Gründen. Ich kann mich gut erinnern, 2000 bei der Schwarz-Blauen Koalition haben mir wirklich gute Freunde ihre Freundschaft aufgekündigt, haben mir dann im Nachhinein, viele sind wiedergekommen, was mich sehr freut, aber das war schon eine schwierige Zeit. Ich bin sehr dankbar dafür. Es war eigentlich etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können am Beginn meiner beruflichen Laufbahn. Und ich habe mich selbst gewundert, wie ich da hineingeraten bin. Aber hineingeraten bin ich natürlich auch durch die Erblindung meiner Tochter und dem Kampf, für sie ein ganz normales Leben zu gewährleisten. Und das war sehr schwierig. Im Jahr 1974, also meine Tochter ist 70 geboren, 74 erblindet. In den 70er Jahren waren ja alle behinderten Kinder in Schulen abgeschoben und in Sonderschulen abgeschoben, und ich wollte sie im normalen also in einem normalen Gymnasium haben. Das hat sie auch geschafft. Sie hat die Lehrerausbildung gemacht. Sie ist in der Zwischenzeit 53 und Hochschulprofessorin und ist, fährt Ski, läuft Eis, schwimmt, hat den Segelschein, also lebt alleine seit ihrem 21. Lebensjahr. Also lebt ein selbstbestimmtes Leben. Und das wollte ich erreichen, das haben wir erreicht, das hat sie mir, sie kämpft für sich selber, sie braucht den mütterlichen Kampf nicht mehr. Beide Töchter wollten eigentlich nie von der Mutter protegiert werden, was mich auch sehr freut. Ich muss sagen, Kinder haben manchmal eher Nachteile als Vorteile. Sie haben Vorteile, dass sie vieles zu Hause mitbekommen, was andere Kinder vielleicht nicht erleben, dass sie vielleicht auch Kontakte mitbekommen oder Leute kennenlernen, die sie dann im Erwachsenenalter halt wieder treffen. Aber letztendlich haben sie es immer schwerer, weil sie manchmal auch nicht genommen werden, weil sie die Kinder von Politikern oder Politikerinnen sind.
Ja, ich glaube, es ist überhaupt die Entscheidung, das sehe ich selber auch so, ist eine Entscheidung für die ganze Familie. Also die Entscheidung, wirklich in der Politik Richtig. So weit zu gehen und gerade, und das fällt uns Frauen halt dann oft schwerer, weil man halt natürlich immer im Hinterkopf hat, aber geht es jetzt den Kindern damit? Aber sie werden eh sehr, sehr schnell groß und ich glaube, sie können dann schon für sich selber auch vieles rausnehmen. Du hast ja auch Enkelkinder, hast auch eine Enkeltochter. Wenn du jetzt heute schaust, was wünschst du dir für sie, in welcher Gesellschaft soll sie leben? Wenn sie jetzt ist, noch nicht ganz groß, aber fast schon, ja, fast schon am Weg ins Erwachsenenalter, was wünschst du ihr?
Also meine Enkeltochter ist am 7. März geboren, rechtzeitig vor dem Frauentag. Also sie hat am 7. März ihren 16. Geburtstag und das ist ja wirklich der, wo man irgendwie sagt, jetzt wird man erwachsen. Und ich wünsche mir, ich habe mir eigentlich schon für meine Töchter gewünscht, dass sie die Gleichstellung der Frauen noch erleben. Sie werden es vielleicht erleben, wenn sie alt sind. Im Moment bin ich etwas skeptisch, weil eigentlich hatte ich gehofft, dass spätestens meine Enkelin diese Gleichstellung in allen Lebensbereichen erreicht. Wir sind leider noch weit davon entfernt. Und wenn ich dem Gender Diversity Index folge, dann braucht man noch schlanke 80 Jahre, bis wir es erreicht haben. Also da ist sie dann auch 96. Also ich hoffe und wünsche ihr auch, dass sie, die Gleichstellung schneller vorangeht, dass wir nicht zwei Schritte vor und eineinhalb zurückgehen, wie das im Moment gerade der Fall ist. Und dass sie, vor allem wünsche ich mir, dass sie eine selbstbewusste, starke Frau wird. Und wenn ich was dazu tun kann, werde ich das tun.
Wunderschön. Was würdest du dir jetzt von meiner Generation an Politikerinnen wünschen? Was können wir dazu beitragen? Was können wir tun?
Beharrlich bleiben, ausdauernd bleiben, immer den Finger auf die Wunde legen. Ich weiß, dass das nicht angenehm ist. Also ich weiß, dass immer, wenn ich mit dem Thema Frauen im Club, in der Partei angefangen habe, mindestens ein Drittel die Augen verdreht haben und gesagt haben, na nicht schon wieder. Oder auf Wienerisch, nicht schon wieder.
Das ist immer noch so.
Nicht schon wieder, das ist immer noch so. Das ist nicht angenehm, weil wir wollen ja alle Männer wie Frauen geliebt werden, am liebsten von allen, das geht nicht. So sage ich immer den Frauen, man kann nicht von allen geliebt werden, man kann es auch nicht allen recht machen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, effizienter ist es, wenn sie sich vor einem fürchten und wenn sie einen respektieren. Das heißt, das tun sie dann, wenn man sich Respekt verschafft, wenn man zu seinen Meinungen steht, beharrlich bleibt. Man braucht den langen Atem in der Politik, manches dauert länger. Wir wissen es aus vielen Beispielen. Politik ist ein Hochseeschiff, also ist kein wendiges Boot, sondern eher ein Tanker, der nur schwer vom Kurs abzubringen ist oder zu Kursänderungen zu bringen ist. Wir müssen um die Rechte von Frauen auch bei uns weiterkämpfen. Wir dürfen nicht vergessen die Rechte von Frauen im Rest der Welt. Also wenn wir schauen, was derzeit in Afghanistan passiert, wo Frauen wieder von den Schulen ausgeschlossen werden, wenn wir in den Iran schauen, also das sind alles furchtbare Entwicklungen, da müssen wir dranbleiben. Und daher Beharrlichkeit, Ausdauer, ja, nicht locker lassen.
Danke, Maria. Also das Gespräch hat mir jetzt wieder auch Kraft gegeben. Mitunter ist es nicht immer einfach. Wenn wir jetzt sagen Wirtschaftsbund, was verbindest du mit dem Österreichischen Wirtschaftsbund?
Ja, dass ich einige Jahre hier im Präsidium kooptiert war, dass ich oft jeden Mittwoch, also in der Zeit als Ministerin, oft jeden Mittwoch hier hereingegangen bin. Das waren sehr spannende Zeiten, weil die Sitzungen sehr viel effizienter waren als andere Sitzungen, die ich erleben musste. Und dass ich viel gelernt habe auch hier im Haus. Und dass das eigentlich wirklich auch für mich politisch ganz wichtige Verbindungen waren.
Was wünschst du dir für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich für die kommende Zeit?
Eine Politik, die ihre Bedürfnisse berücksichtigt, die möglichst flexibel auf Veränderungen reagiert, auf notwendige Veränderungen reagiert, wie die Herausforderungen der letzten Jahre mit Covid und mit dem Kriegsbeginn und den Sanktionen und der Teuerung waren ja immens. Also ich beneide niemanden, der in dieser Zeit im Moment politische Entscheidungen treffen muss und natürlich auf Expertinnen und Experten hören muss und spätestens seit Sonntag wissen wir, dass auch Expertinnen irren können, aber wir wissen es auch aus der Covid-Zeit. Aber wem sollte man denn vertrauen, wenn nicht den medizinischen Expertinnen und Experten, die auch manchmal ratlos und auf einer falschen Spur waren? Daher, also die Verantwortung trägt aber immer die Politik und die Folgen hat auch die Politik zu tragen, wie wir jetzt auch an Wahlergebnissen sehen. Ich wünsche mir, dass die Politik auch offen unangenehme Themen anspricht und sich nicht fürchtet, auch unangenehme Themen anzugreifen. Ich kann mich gut erinnern an die erste Pensionsreform, die gleich im Jahr 2000 begonnen wurde, wo alle dagegen waren und wir es offensichtlich gut erklärt haben und von der heute noch die Pensionskassen leben.
Ja, würde auch wieder anstehen. Danke, liebe Maria. Letzter Satz für dich. Was möchtest du den Frauen in Österreich zum Internationalen Frauentag mitgeben? Eine Botschaft von dir.
Stark bleiben, selbstbewusst bleiben und wenn ihr es noch nicht seid, werden. Sich Allianzen suchen, gute Freundinnen, auch Freunde und die Welt für die nächsten Generationen ein bisschen besser machen.
Danke, liebe Maria. Maria Rauch-Kallert, eine Politikerin aus Leidenschaft, eine Unternehmerin aus Leidenschaft, Mutter, Großmutter, eine, die nach vorne schaut und die sehr, sehr viel Kraft, Motivation und Mut gibt. Danke vielmals, Maria, dass du heute da warst.
Gerne.